Ja, auch von meiner Seite einen herzlichen Abend. Wir sind dankbar, dass wir wissen dürfen, dass der Herr Jesus unter uns ist. Wo zwei oder drei sich versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Das wollen wir uns immer wieder vor Augen halten. Heute wollen wir den Herrn Jesus sehen als unseren Retter, der unser Hohepriester ist. Und dazu schlagen wir auf Hebräer 4 von Vers 14 an. Hebräerbrief, Kapitel 4 von Vers 14 an. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Denn jeder aus Menschen genommene Hohenpriester wird für Menschen bestellt in den Sachen mit Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe, der Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und deswegen muss er, wie für das Volk, auch für sich selbst opfern, für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um Hohepriester zu werden, sondern der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks, der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als auch flehen, dem, der ihn aus dem Tod zu erretten vermochte, mit starken Schreien und Tränen dargebracht hat und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden ist. Obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Und vollendet worden ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber der ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Soweit unser Text. Unser Thema, der Herr ist unser Retter. Es bezieht sich ja darauf, dass im Vers 9 steht, dass er der Urheber ewigen Heils geworden ist. Ein Urheber. Wir alle kennen das. Es gibt urheberrechtliche Bestimmungen. Das heißt, wenn wir ein Liederbuch aufmachen, dann muss da drin stehen, wenn wir das Lied verwenden, wenn es Urheberrecht gibt, wer der Urheber ist, wir brauchen Erlaubnis. Und in unserem Text heißt es, dass der Herr Jesus der Urheber des ewigen Heils geworden ist. Das heißt, er alleine besitzt das Recht, das Heil zu geben. Damit schließt er alles andere aus. Das erklärt uns auch, warum der Herr Jesus sagt, er ist der einzige Weg, er ist die einzige Wahrheit, er ist der Einzige, der uns Leben geben kann. Er besitzt das Urheberrecht für das Heil. Das ist eine gewaltige Aussage, das ist eine große Herausforderung. Also er ist der Einzige, der das Recht hat, uns Heil zu geben. Und er ist der, der von Gott anerkannt ist. Er ist der, der von Gott begrüßt wird. Aber jetzt zum Anfang unseres Textes. Wenn es da heißt in Vers 14, da wir nun einen großen Hohepriester haben. Einen großen Hohepriester haben wir. Wenn wir das dritte Kapitel aufschlagen in Vers 1, dann lesen wir da auch, daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und dann heißt es, den Hohepriester unseres Bekenntnisses. Hier wird dann noch im dritten Kapitel Hohepriester genannt. In Kapitel 4, hier haben wir ihn dann als einen großen Hohepriester. Und wir haben dann in Kapitel 10, was wir morgen haben, den großen Priester. Hier haben wir eine Steigerungsform, der Hohepriester und der große Hohepriester. Deswegen ist wichtig, dass wir einfach erkennen mögen, was macht diesen Hohepriester so groß? In dem Abschnitt ist die Rede von zwei hohen Priestern. Den einen nach der Ordnung Aarons, nach dem Gesetz, und der andere nach der Ordnung des Melchisedeks. Und die Ordnung nach Melchisedek ist größer als die nach Aaron. Uns werden zunächst die Vorteile gezeigt, dass wir einen Hohepriester haben wie den Aaron. Da wird uns ja schon eines klar gesagt. Er ist von Gott erwählt, von Gott bestellt, heißt es 5,1. Denn jeder aus dem Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen bestellt in den Sachen mit Gott. Das wird uns klar gesagt. In Vers 4 wird gesagt, und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Aaron war ein Hohepriester, der war von Gott berufen. Und die Bedeutung des Hohepriesters wird klar. Er wird bestellt für Menschen, für die Sache mit Gott, heißt es hier. Wir Menschen brauchen einen Hohepriester. Sonst hätten wir keinen Zugang zu Gott. Wenn wir an den Aaron denken, der Aaron war ein Hohepriester, eben von Gott berufen. Und Gott hat ganz klare Anordnung gegeben, wie der Aaron als Hohepriester geweiht wird. Mose wurde beauftragt, diesen Aaron als Hohepriester einzusetzen. Der musste bestimmte Waschungen hinter sich bringen, der musste bestimmte Kleider tragen und er durfte nur einmal im Jahr in das Allerheiligste der irdischen Stiftshütte hineingehen. Er durfte aber nicht einfach hineingehen. Er musste bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Es wird hier sehr gesagt, er musste für sich selbst im Vers 3 im 5. Kapitel und deswegen muss er, wie für das Volk, auch für sich selbst opfern für die Sünden. Er könnte doch nicht hineingehen, vor Gott zu stehen für uns Menschen, wenn er nicht für sich selbst vorher für seine Sünden geopfert hätte. Das war eine Schwachstelle des hohen Priestertums von Aaron. Denn er musste zuerst für sich selbst opfern und dann konnte er für das Volk opfern und hineingehen. Das Blut hineintragen. Er ging in das irdische Heiligtum hinein. Das war, was er macht. Also er brachte Gaben und Opfer für Sünden dar in der Stellvertretung für den Sünder. Das machte er. Das war seine Aufgabe. Ja. Aber er konnte Nachsicht haben mit den Sünden anderer, weil er selbst davon auch betroffen war. Nun sagt der Verfasser des Hebräerbriefes, der Herr Jesus, nicht Aaron, ist dieser große Hohepriester. Und es wird uns ja deutlich gemacht, warum der Herr Jesus der große Hohepriester ist. Ja? Warum ist er groß? Da wird in Vers 14 gesagt, im vierten Kapitel, er ist groß, weil er durch die Himmel gegangen ist. Durch den wirklichen Himmel ist er gegangen. Da ist er viel größer als Aaron, weil der konnte nur in das irdische Heiligtum, das Mose bauen musste, nach den Maßstäben, die Gott ihm gab. Und das war schon was Besonderes. Aber der Herr Jesus ist ein Hohepriester, der für uns durch die Himmel gegangen ist. Und das Zweite, was ihn viel größer macht, ist ja auch, er ist der Sohn Gottes. Er ist der bessere, der größere Hohepriester. Er ist hier der Sohn Gottes. Und nun fordert er auf, lasst uns dieses Bekenntnis festhalten. Das Bekenntnis, dass wir im Herrn Jesus einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat. Und der ist da hineingegangen in den Himmel selbst, denn er verfolgt ein Ziel. Er möchte uns zu der himmlischen Ruhe führen. Aaron ist ja auch hineingegangen in dieses irdische Heiligtum. Und das Volk musste vorne draußen warten, bis er wieder rauskam. Bis er ihnen den Segen austeilte. Aber Aaron konnte ihnen nicht das Heiligtum aufsperren. Das konnte er nicht. Aber von Herrn Jesus, er hat die Himmel durchschritten. Und er ist ein großer Hohepriester. Es heißt hier auch, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Er hat Mitleid mit uns, mit unseren Schwachheiten. Ihr Lieben, was ist denn eine Schwachheit? Wenn wir von Schwachheit reden, dann ist das eine Schwachheit, dass wir sterben müssen. Dann ist das eine Schwachheit, dass wir Hunger haben, dass wir müde werden, dass wir krank sind. Das sind Schwachheiten. Was Schwachheiten nicht sind, das ist, was manche einfach meinen, wenn sie sagen, ich bin schwach geworden, wenn sie dann gesündigt haben. Sünde bleibt Sünde. Sünde ist keine Schwachheit. Schwachheit ist was ganz anderes, wie ich eben erwähnt habe. Und wenn man das, Paulus sagt einmal im 12. Kapitel, in Vers 9, redet er von Schwachheit. Wenn er dann sagt, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft ist in Schwachheit vollbracht. Daher will ich mich am allerliebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, denn die Kraft des Christus über mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christus. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der Apostel Paulus zeigt uns klar, was Schwachheit ist. Er sagt, Schwachheit, er hat darum gebeten, dass der Herr möchte doch den Dorn aus seinem Fleisch wegnehmen. Den Pfahl, sagt die andere Übersetzung. Und die weitere Folge sagt er, dass es ihm zuvorkommt, wie wenn ein Engel Satans ihn mit Fäusten schlage. Der Apostel Paulus hat gedacht, wenn er den Dorn im Fleisch nicht hätte, wenn er nicht dieses Augenleiden hätte, was wir vermuten können, dann könnte er Gott doch viel besser dienen. Er wollte mit dieser Schwachheit nicht leben. Er fand das als ein Hindernis zunächst. Wie er den Galatern schreiben muss, mit großen Buchstaben habe ich euch hier geschrieben. Die Galater, er meinte zu ihnen, sie würden ihre Augen ausreißen, wenn sie das könnten, um ihn zu geben, damit er besser dienen kann. Ihr Lieben, hier sehen wir, was Schwachheit ist. Schwachheit sind Dinge, die ich meine, die mich behindern daran, Gott zu dienen, Gott wohlgefällig zu dienen, auf meinem Glaubensweg den Herrn Jesus nach. Und Paulus hat das gelernt. Er hat dreimal dafür gebetet, aber dann bekam er die Antwort: Lass dir doch an meiner Gnade genügen. Und das andere, was er sagt: Ich will mich meiner Schwachheit rühmen, weil sich in meiner Schwachheit sich der Herr Jesus verherrlicht. Wenn du heute hier bist und den Eindruck von dir selber hast, du hast Schwachheiten, was wirst du heute Abend dann machen? Wenn du gebetet hast und der Herr nimmt diese Schwachheiten von dir nicht weg, gilt dann die Antwort nicht dir und mir auch? Ich lasse mir an den Schwachheiten genügen. Ich will Gott in diesen Schwachheiten einfach erleben. Wir dürfen mit Schwachheiten leben. Warum? Wir haben doch einen großen Hohepriester, der die Himmel durchschritten hat. Und es ist so kostbar, dass Gott nicht nur Menschen sucht, die vollkommen sind in allen Dingen, körperlich völlig gesund. Gott kann einen Stotterer verwenden. Wie ging es den einen Wissenschaftler, der durch seine Straßen ging und seinen Spaziergang machte mit seiner Frau, und dann kam ihm ein Mann, ein junger Mann entgegen, der so was dahin gestottert hat. Aber er hat ihm ein Schriftchen gehabt und er hat ihm das einfach gegeben. Er wusste nicht einmal, dass es ein Wissenschaftler ist. Und der hat zu ihm gesagt: Junger Mann, ich glaube das nicht. Das ist alles ein Märchen, was du mir da bringst. Und dann hat der Stotterer einfach zu ihm gesagt: Gnädiger Herr, ob das ein Märchen ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber eines weiß ich: Mein Gott lebt. Und er hat mir vergeben. Der Wissenschaftler, der kam zum Glauben. Das Zeugnis dieses jungen Mannes hat ihn so bewegt. Ja. Der junge Mann hatte Schwachheiten. Und Gott hat ihn gebraucht. Ich möchte einfach Mut machen. Wenn ich um etwas bitte, nicht gibt, dann will ich eben auch mit diesen Schwachheiten leben und möchte einfach auch beten und sagen: Herr, verherrliche dich in meinen Schwachheiten. Du hast doch das bei Paulus getan und gesagt. Ich will mir an der Gnade genügen lassen. Aber es mir so wichtig ist einfach, dass wir wirklich ehrlich drüber nachdenken und nicht meinen, wenn wir in Sünde fallen: Ich bin schwach geworden. Wer in Sünde fällt, ist nicht schwach. Der hat sich erlaubt, von seinem himmlischen Vater sich zu entfernen. Der hat sich doch erlaubt, ihm zu widersprechen. Der hat doch behauptet, der behauptet dann doch: Ich weiß es besser als du. Sünde ist was ganz anderes wie Schwachheit. Und Sünde muss man richten. Sünde muss einfach verurteilt werden. Aber Schwachheit, dafür ist der Herr Jesus unser Hohepriester und hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Warum kann er das haben, heißt es hier doch: Weil er in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen der Sünde. Warum ist der Herr Jesus ein großer Hohepriester? Er ist ohne Sünde. Er kann mit uns Mitleid haben, mit unseren Schwachheiten. Weil er selber der Versuchung, die ihm entgegengebracht wurde, konnte er widerstehen. War er nicht für die, die dort standen am Kreuz, einfach schwach? Wenn wir den Herrn Jesus dort anschauen am Kreuz oder wir es ihm festnehmen, bei Johannes sehen wir ihn als dem Herrn, der ihnen noch sagt, dass er sich ihnen freiwillig da übergibt, aber lass diese gehen. Aber wenn du bei Matthäus und den anderen schaust, dann könntest du den Eindruck haben, warum wehrt er sich nicht? Ist er so schwach, dass er sich binden lässt, anspeien lässt, schlagen lässt? Dass die Leute unterm Kreuz sein können und spotten können, steigt doch herab. Dass die neben ihm mithangen, rette dich und rette uns, steigt doch herunter. Es war Stärke vom Herrn Jesus, dass er das alles über sich hat ergehen lassen. Das ist nicht Schwachheit. Das war Stärke. Das ist genauso Stärke, wenn ich auf den Straßen die Schriften verteile und jemand ärgert sich über mich so, dass er mir dann eine Ohrfeige gibt und ich schlage nicht zurück. Weil ich es um Jesu Willen ertrage. Aber das ist Stärke. Ja? Wenn ich zurückschlagen würde, dann würde ich meinem Heiland nicht ehren. Also, wir haben über Schwache geredet jetzt und warum der Herr Jesus ein großer Hohepriester ist. Er ist der Sohn Gottes. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Er hat keine Sünde. Und es wird uns ja auch gesagt, dass er ewig ist. Er kennt das nicht, dass er sterben muss und dann ist mit seinem Amt vorbei. Er übt ein Amt aus, das ewig ist. Und das Weitere, was wir von ihm einfach erfahren, ist ja auch, dass er für sich selbst nicht zu opfern braucht. Das sind alles Punkte, das ihn zu einem großen, hohen Priester macht. Er hat die Qualitäten. Ein Aaron musste sterben. Ein Aaron musste für sich selbst Opfer darbringen. Ein Aaron war dem Allem auch unterworfen, wie du und ich. Aber er, der ganz Mensch geworden ist, aber der auch der Sohn Gottes ist, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Er ist ein großer Hohepriester. Lasst uns das bezeugen. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Und dann kommt ein weiteres. Lass uns im Vers 16. Lass uns nun mit Freimütigkeit hintreten zum Thron der Gnade. Weil er so ein großer Hohepriester ist. Weil er das geforderte Opfer bringt für uns, wie es in Hebräer 9, Vers 14 heißt. Er hat sich Gott dargebracht als ein Opfer ohne Fehler. Aber nicht für sich, sondern für uns. Und dadurch können wir mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Ihr Lieben, es heißt in Römer 5, Vers 1 bis 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Weißt du, das ist so gewaltig. Wir sind durch ihn gerechtfertigt worden. Wir haben durch ihn Frieden mit Gott. Und wir haben aufgrund dieser Tatsachen, die wir glauben, den Zugang zu der Gnade. Es ist gewaltig. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Deswegen können wir hinzutreten mit großer Freimütigkeit, letztlich mit großer Freiheit. Der Thron, der Jesus ist ein großer Hohepriester, weil der Thron, wo Gott ist, wird durch ihn zum Thron der Gnade. Auch das steht doch da in Vers 16. Es wird aus dem ein Thron der Gnade. Ihr Lieben, was ist denn Gnade? Gnade ist doch, wenn ich jetzt in das Gefängnis gehen würde, wenn es möglich wäre, und würde dort zu einem Gefangenen sagen, du kannst jetzt gehen, die Strafe, die du verdient hast, die sitze ich jetzt ab. Das ist Gnade. Gnade ist nicht, was unser Bundespräsident macht. Am Weihnachten, Amnestie nennt man das ja dann. Der schaut sich die Fälle an und dann kreuzt er die an und dann unterschreibt er. Die dürfen dann früher das Gefängnis verlassen. Aber das ist nicht Gnade, weil der Bundespräsident geht jetzt nicht ins Gefängnis und sagt, ich sitze dafür für dich das ab. Gnade ist was ganz anderes. Gnade ist, dass der Herr Jesus meinen Platz einnimmt, den ich verdient habe vor Gott. Und so hat er den Thron Gottes für uns zu einem Thron der Gnade gemacht. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Weißt du, das steht da. Hier kann man vorauswirken, dass wir Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Geh frühzeitig hin. Ja? Such auf den Thron der Gnade, wenn du morgens aufstehst. Und bitte Barmherzigkeit für den Tag, dass der Herr dir schenken möchte und dass du Gnade findest für das, was du an dem Tag brauchst. Das ist Ausdruck, dass ich mich vor meinem Heiland demütige. Ich sage ihm, ich kann nicht in den Tag gehen, wenn du nicht mit mir gehst. Ich kann den Tag einfach nicht bewältigen, wenn ich nicht diese Barmherzigkeit und diese Gnade bei dir finde. Ohne dich ist es unmöglich für mich, dass ich im Glauben bestehen kann. Ein Thron ist ja zum Regieren da. Und dieser Thron, er wird zum Thron der Gnade. Man muss überwältigt sein von dem, was man hier liest. Ein großer Hohepriester, der den Thron zum Thron der Gnade macht. Das macht er. Ja? Und das ist, was er dem Aaron bei weitem voraus hat. Er braucht für sich kein Opfer bringen. Es ist einfach großartig, wie uns das hier so deutlich gezeigt wird. Er hat ein ganz anderes Wesen wie dieser Aaron. Und wenn wir jetzt dem Herrn Jesus seine Ordnung als Hohepriester anschaut, dann gehen wir in Kapitel 7, in Vers 1. Nach der Ordnung ist er nämlich Hohepriester. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte und ihn segnete, denn auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, der Ersten übersetzt König der Gerechtigkeit heißt, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Und jetzt kommt's, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend, aber dem Sohn Gottes verglichen, bleibt Priester auf immer da. Hier ist das Abbild oder das Bild davon, vom Herrn Jesus, dass er nicht nach der Ordnung Aarons Priester geworden ist, Hohepriester, sondern nach der Ordnung dieses Melchisedeks. Und hier wird ja sehr deutlich gemacht, dass diese Ordnung Melchisedeks vor dem Gesetz da war. Und dass der Abraham, als er den Zehnten gab, der Aaronit schon in seiner Lende war. Und dadurch brachte er bereits Melchisedek den Zehnten in Abraham. Und hier versucht der Verfasser deutlich zu machen, warum der Herr Jesus der größere Hohepriester ist. Warum er das Bessere ist. Er ist der Sohn Gottes. Er bleibt für immer da. Als Sohn Gottes habe ich, wie hier bei Melchisedek, wie es heißt, er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Der Herr Jesus ist in die Zeit gekommen, aber ansonsten hat er keinen Anfang. War er immer schon, auch hat er kein Ende. Obwohl, als er in die Zeit kam, sein irdisches Leben ja er zu Ende führte. Indem er sagte, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, und dann hauchte er aus. Das ist das Gewaltige. Das hätte ein Aaron nie machen können. Das ist die Größe dieses Priestertums. Ja. Es geht ja darum, dass wir wirklich erkennen, was Hebräerbrief auch sagt im Kapitel 9, Vers 27. Dem Menschen ist gesetzt zu sterben, danach das Gericht. Das ist so eine ernste Tatsache. Und weil das so ist, brauchen wir einen Hohepriester, einen großen. Da reicht uns das Hohepriestertum von Aaron nicht aus. Aaron konnte keine Sünde wegnehmen. Und wenn er jetzt an Hebräer schreibt, die haben sehr viel von Aaron gehalten. Für die war das der Hohepriester. Und nun sagt der Verfasser, nein, der Herr Jesus, der Sohn Gottes, ist der große Hohepriester. Und er macht deutlich, wenn dieser große Hohepriester da ist, dann kann man das Hohepriestertum vom Aaron auf Seite tun. Und Gott hat das auch gemacht. Als der Herr Jesus starb, zerriss der Vorhang im Tempel von oben nach unten. Und damit wurde es ja deutlich gemacht, der Weg zu Gott ist frei. Es kann jeder, der glaubt, kann den Weg jetzt gehen. Das Opfer hat er vollbracht, der Herr Jesus, der Sohn Gottes. Der Mensch wurde, um das Opfer bringen zu können. Und nun ist der Weg frei. Gott hat keine Forderungen mehr. Weil der Herr Jesus für uns dort ist als der hohe Priester. Eine gewaltige Sache. Und deswegen kann er hier das einfach auch so deutlich sagen, dass er allen, die ihm gehorchen, dem Herrn Jesus, der Urheber des ewigen Heils ist. Aber vergiss nie, was hier steht. Allen, die es lesen, wenn sie ihm gehorchen. Es steht nicht da, und allen, die es hören. Es steht auch nicht da, und allen, die es bekennen. Es steht da, allen, die ihm gehorchen. Die den Weg gehen, den er aufzeigt. Die ihn als Retter anrufen. Er ist der Urheber und damit ist er der Retter vom ewigen Heil. Und es heißt, wer den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, der wird errettet werden. Er ist der Retter. Und es ist keiner ausgenommen. Es steht nicht da, er wird einige aussuchen. Es steht da allen, die ihm gehorchen. Gehorchen ist doch etwas, mit dem die ersten Menschen ihr Problem hatten. Sie waren Gott ungehorsam. Das hatte etwas mit dem zu tun, dass sie eben dem Teufel in der Schlange mehr glaubten als Gott. Der Herr Jesus kam, er glaubte Gott mehr. Er verherrlichte Gott damit. Er war seinem Vater völlig gehorsam, was immer der Preis war. Das heißt ja, dass er, und es ist so bewegend hier, wenn du liest in Vers 7, der in den Tagen seines Fleisches, der Herr Jesus, da er sowohl bitten als flehen, dem, der ihn aus dem Tod zu erretten vermochte, mit starken Schreien und Tränen dargebracht hat. Und wegen seiner Frömmigkeit ist er erhört worden. Das ist das Gewaltige. Und nun kann er von dir und mir Gehorsam verlangen, dass wir ihm gehorchen. Denn er hat ja auch gehorcht. Er war darin also einfach ein Beispiel. Es hat ihm Tränen, Bitten abverlangt. Aber er hat das alles hinter sich gebracht, um uns zu retten aus dem Verderben, vor dem schrecklichen Tod. Aber Rettung findet nur der bei ihm, der den Urheber des ewigen Heils glaubt, der ihm gehorcht, der den Namen anruft. Die Bekenner, die nicht gehorchen, die haben dieses Heil nicht. Es nützt nichts, wenn ich sage, ich glaube, der Herr Jesus ist der Urheber des ewigen Heils, aber wenn ich ihm nicht gehorche, wenn ich das nicht in meinem Leben zeige. Wer glaubt, der bringt die Frucht des Gehorsams. Der ist gehorsam, der geht den Weg. Und wenn er leiden muss, wenn er verzichten muss, ja, vertrauen wir Gott, der uns aus dem Tod zu retten vermag? Wenn wir vielleicht sterben müssen, entkleidet werden, glauben wir, dass er uns errettet? Dass für uns das nur ein Heimgehen ist, ein Ablegen? Oder fürchten wir den Tod wie die Weltmenschen auch? Wir Christen müssen uns das einfach bewusst machen. Was bedeutet das für uns? Was heißt das, dass er mir das ewige Heil erworben hat? Ein Heil, das ewig hält, das nicht wieder verloren geht. Und das allerletzte, was er ist, ein Hohepriester, von Gott begrüßt. Das heißt doch von Gott anerkannt. Oder von Gott angeredet, das heißt eine andere Übersetzung. Angeredet nach der Ordnung Melchisedeks. Das war schwer für die Hebräer zur Kenntnis zu nehmen. Das aaronitische Priestertum ist zu Ende. Der Tempel ist zu Ende, das Priestertum ist zu Ende. Jetzt gilt das himmlische Heiligtum. Jetzt gilt das Hohepriestertum Jesu Christi, er ist hineingegangen in das Allerheiligste, im Himmel selbst, und er ist an den Thron gegangen und er verwendet sich für uns. Ich darf jederzeit kommen, ich darf überall kommen. Ich muss nicht erst irgendwo in einen bestimmten Ort gehen. Ich muss nicht einfach in bestimmte Räumlichkeiten kommen. Ich kann dort, wo ich bin, ihn einfach anrufen, den Herrn Jesus, als den Urheber meines Heils, als den Retter, als dem Hohepriester, der sich für mich verwendet. Ich darf mich mit meinen Schwachheiten an ihn wenden. Und eines bin ich mir auch gewiss. Das Ziel der himmlischen Ruhe, auf das das eigentlich hinaus will, das werden wir erreichen, wenn wir an dem Herrn Jesus, den großen Hohepriester, festhalten. Das ist enorm wichtig. Er ist unser Retter, er ist der große Hohepriester, da kann einfach dieses aaronitische Priestertum nicht mit. Das geht nicht. Das hat aufgehört, weil das Bessere da ist. Darum hat das andere sein Ziel erreicht. Denn das aaronitische Priestertum will zu dem Priestertum Jesu Christi hinführen. Ja? Das eine war der sogenannte Vorläufer oder Schatten, aber er ist der wirkliche hohe Priester und den brauchst du. Ja? Du brauchst keinen Medizinmann, du brauchst keinen anderen Priester, du brauchst ihn. Ja? Und morgen sehen wir dann im 10. Kapitel, da kommt er ja noch einmal zurück zu diesem Thema, was wir in dem Herrn Jesus haben. Es ist so gewaltig, dass hier einfach auch heißt, als Gott ihn beruft, sagt er zu ihm, du bist mein Sohn, heute habe ich dich bezeugt. Das ist uns schon einmal begegnet, in dem Kapitel vorher, im ersten Kapitel. Ja, das war schon einmal da. Aber dann eben mit dieser Abänderung, dass hier so deutlich gesagt wird, du bist ein Priester in Ewigkeit. Das heißt also, er bleibt immer da. Er ist immer der hohe, der große hohe Priester, auf den ich mich verlassen kann. Er steht immer da für mich. Ja? Ich muss nicht Sorge haben, dass er irgendwann weg ist und dann gibt es keinen Hohepriester mehr. Wir haben ihn. Für ewig, für immer. Dort, beim Thron Gottes, beim Thron der Gnade, wo du und ich hingehen kann und um Gnade bitten für unsere Schwachheiten. Wir dürfen ihn bitten, dass er uns die Sünden wegnimmt, die wir kennen. Wir dürfen ihn aber auch für unsere Schwachheiten bitten, dürfen selber zum Thron der Gnade kommen. Das ist was Gewaltiges. Das ist das, was er den Hebräern schreibt, damit sie Mut fassen und nicht das Christentum aufgeben und einfach zurückkehren zu dem Judentum. Ja? Und wir erleben heute in unseren Tagen, dass es christliche Bekenner gibt, die verlassen das Christentum, sie gehen zu dem Islam, sie gehen zum Buddhismus, sie gehen zu anderen Religionen, weil sie das nicht begriffen haben, was wir im Herrn Jesus haben. Weil sie ihn nicht als den Urheber ihrer Seligkeit erlebt haben. Und da hast du und ich eine große Aufgabe. Wir müssen es selber verstehen, was der Herr Jesus ist, und dann müssen wir das dem anderen erklären können und sagen, schau mal, was haben wir in dem Herrn Jesus? Ja? Was hast du da in der anderen Religion? Lass mich wissen, was ist der Vorteil? Ja? Hier ist ein lebendiger Hohepriester, ein ewiger, wo ich Hilfe finde. Ja, das ist, was wir für heute Abend mitnehmen wollen. Wir haben einen großen Hohepriester, wir haben einen Retter und wir haben die Vorteile von ihm gesehen gegenüber dem levitischen Hohepriester, dem Aaron. Und wir wollen lernen, zu ihm zu gehen und ihm als den Urheber unseres Heils zu betrachten. Und dass es außer ihm niemand das Recht hat, Heil zu geben. Das kannst du nur bei ihm bekommen. Amen.